Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Darf russische Kunst in Deutschland nicht mehr sein? Welche Geschichte hat das Gendern in Frankreich? Und wie spielt Tom Hanks einen Otto? Themen dieser Stunde. Wo russische Kunst oder russische Künstler sind, bleibt die Ukraine fern. So lässt sich zusammenfassen, was die ukrainische Regierung Kulturstaatsministerin Claudia Roth gerade schriftlich gegeben hat. Bevor die bestens mit osteuropäischen Theatermachern vernetzte Birgit Lengers diese Ansage aus Kiew einordnet, schildert Ludger Fittkau, warum die internationalen Mai-Festspiele in Wiesbaden, die ukrainische Nationalphilharmonie, aber auch Anna Netrebko eingeladen hatten, zuerst von der hessischen Politik kritisiert wurden.
Gerd-Uwe Mende, der SPD-Oberbürgermeister Wiesbadens, nennt im Fernsehsender Sat.1 den Hauptgrund.
Hintergrund dieser Empfehlung, die wir getroffen haben nach einer umfassenden Abstimmung mit der hessischen Staatskanzlei, ist die Tatsache, dass Frau Netrebko auf einer Sanktionsliste von prominenten Persönlichkeiten der Ukraine steht. Damit wird ein Auftritt von Netrebko aller Voraussicht nach als Affront gegen die Ukraine verstanden.
So ist es nun in der Tat. Die ukrainischen Künstlerinnen und Künstler, die ebenfalls eingeladen waren, werden nicht zu den Mai-Festspielen kommen, wenn Anna Netrebko auftritt. Das hat Uwe-Erik Laufenberg seit dem vergangenen Wochenende auch schriftlich. Der Festspielleiter vermutet, die Absagen aus der Ukraine seien auf Druck der Regierung in Kiew erfolgt und will an Netrebko festhalten.
Frau Netrebko kann man nichts vorwerfen. Sie hat nichts verbrochen. Sie ist nicht in die Ukraine einmarschiert. Sie hat das aber Krieg benannt und hat ihre Solidarität zur Ukraine durchaus bekannt und hat gesagt, sie ist gegen den Krieg. Sie darf deswegen in Russland nicht auftreten. Sie hat noch Mutter und Schwester in Russland leben und möchte deswegen auch nicht weiter politisch agitieren. Aber man kann ihr einfach nichts vorwerfen.
Das sieht die hessische Staatskanzlei anders. Anna Netrebko habe in den vergangenen Jahren offen ihre Solidarität mit dem Putin-Regime gezeigt und sich im vergangenen Jahr erst nach öffentlichem Druck halbherzig vom Krieg distanziert, so Axel Wintermeyer, der Chef der Staatskanzlei.
Dann muss man eine klare Haltung nach außen zeigen und diese klare Haltung kann man auch äußern. Und das hat sie nicht getan. Das ist ihre persönliche Entscheidung. Es ist die Entscheidung des künstlerischen Leiters, sie hier bei den Mai-Festspielen auftreten zu lassen. Aber verdammt nochmal, es ist unsere Entscheidung und unsere freie Entscheidung, ob wir denn noch die Schirmherrschaft für so etwas übernehmen, noch Empfänge für so etwas machen oder nicht.
Doch nicht nur die Politik in Hessen kritisiert das Wiesbadener Staatstheater. Der ukrainische Kulturminister Alexander Tschakenko toleriert nicht, dass in Deutschland überhaupt noch russische Kunst präsentiert wird. Dem entgegnet Wiesbaden, wir leben in einem freien Land und Kultur soll alle miteinander verbinden. Am Deutschen Theater kuratiert Birgit Lengers seit 2018 das Festival Radar Ost und ist auch deshalb in besonders intensivem Kontakt mit Theatermacherinnen aus Osteuropa. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie bewerten Sie das Schreiben des ukrainischen Kulturministers an seine Kollegin Roth in Berlin?
Also erstmal sehe ich es so, dass es nicht darum geht, russische Kultur zu canceln in Deutschland. Also es geht nicht darum, dass gesagt wird, es darf keine russische Kultur in Deutschland stattfinden, sondern was gesagt wird ist, dass den ukrainischen Künstlerinnen sozusagen gesagt wird, dass sie nicht an öffentlichen Veranstaltungen, ob das jetzt Festivals sind, ob das Podiumsdiskussionen sind, teilnehmen sollen, wo russische Kultur promotet wird. Und ich finde, das ist schon auch ein wesentlicher Unterschied, den man da machen muss. Und also ich finde, man muss das auch wirklich sehr differenziert auf verschiedenen Ebenen sehen. Es gibt einmal die politische, kulturpolitische Botschaft, die da ist. Dann gibt es natürlich, wenn Sie mich jetzt fragen, wie das aufgenommen wird bei ukrainischen Künstlern, auch eine emotionale Ebene. Was bedeutet es jetzt im Rahmen oder gemeinsam mit russischen Künstlern auf der Bühne zu stehen?
Und ja, das ist ja das Interessante, denn das Staatstheater Wiesbaden schreibt ja, wir wissen, dass die ukrainischen Künstler gerne kommen würden. Was hören Sie denn?
Also ich höre, dass es auch ein massives Problem ist. Also verschiedene, ob das Theater sind, ob das verschiedene Netzwerke sind, die sehen das schon hochproblematisch im Moment gemeinsam eben mit russischen Künstlern, vor allen Dingen in solchen sehr offiziellen Festivals wie jetzt bei den Mai-Festspielen aufzutreten. Und es geht, glaube ich, einmal darum zu sagen, wo ist jetzt unser Raum? Wo wollen wir unsere Kultur, unsere kulturelle Identität, die marginalisiert wurde, die auch durch eine imperialistische Kultur von Russland auch unterdrückt wurde, wie wollen wir jetzt unseren Raum einnehmen? Und das andere ist, glaube ich, dass man schon sagt, im Moment befinden wir uns in einem Krieg mit Russland, wo täglich Hunderte von Ukrainerinnen sterben. Und vielleicht ist es gerade nicht die richtige Zeit, gemeinsam bei so einem Festival aufzutreten. Also das kann man, glaube ich, auf einer emotionalen, psychologischen Ebene gut verstehen.
Also halten Sie es dann eher für einen Zufall, dass die ukrainische Nationalphilharmonie genauso wie das Taras Schewtschenko-Theater in Charkiw die Teilnahme in Wiesbaden absagt, obwohl die Mai-Festspiele sagen, sie hätten gewusst, dass da auch russische Künstler, Klammer auf, Ananja Trepko, Klammer zu, auftreten soll?
Also ich frage mich ein bisschen, wie man so ein Festival kuratiert. Also ich finde es, um es freundlich auszudrücken, naiv, aber man kann auch, glaube ich, sagen, ignorant, jetzt ausgerechnet Ananja Trepko einzuladen und auch die ukrainische Nationalphilharmonie oder das Taras Schewtschenko-Theater, was ja der ukrainische Nationaldichter ist und denkt, das ist jetzt eine gute Idee, diese Leute jetzt in diesem Programm zu dieser Zeit gemeinsam zu versammeln. Das finde ich schon auch ein bisschen merkwürdig, dass man so ein Festival kuratiert, muss ich sagen, weil ich habe natürlich darüber nachgedacht, Sie haben das vorhin gesagt, Radar Ost, da haben sich sowohl russische Künstler, ukrainische Künstler, belarussische Künstler und so weiter in all den Jahren haben natürlich zusammen auf diesem Festival waren sie vertreten. Aber dass das jetzt nicht möglich ist, das weiß ich seit fast einem Jahr.
Und das heißt, am 8. März beginnt Ihre neue Ausgabe von Radar Ost. Bei Ihnen gibt es keine Stolpersteine.
Nein, aber auch, weil tatsächlich die ukrainischen Theater, die ich eingeladen haben, das ganz klar formuliert haben. Die haben gesagt, ohne ein Dekret des ukrainischen Kulturministers haben sie gesagt, wir möchten im Moment nicht in einem Festival auftreten, wo russische Gruppen oder Künstler vertreten sind. Also das war sehr klar formuliert.
Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Theaterschaffenden aus Russland, in Russland, oder ist diese Quelle versiegt?
Doch, ich habe natürlich Kontakt. Ich war ja sehr viel und oft in Russland und habe sowohl mit russischen Theaterleuten, die noch in Russland sind, als auch die, die jetzt viele haben ja jetzt Russland verlassen. Und das muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden. Also bei uns wird ja eine Kooperation mit dem Gogol-Center von Kirill Serebrennikov, die läuft bei uns im Repertoire. Wir haben mit Timofey Kuljabin, einem russischen Regisseur, haben wir auch diese Spielzeit am Deutschen Theater eine Neuproduktion rausgebracht. Und das ist natürlich möglich. Wir können natürlich in unserem Repertoire, und das meine ich deswegen, es ist keine Cancel Culture, Russen dürfen nicht mehr Kunst ausüben in Deutschland, aber im Rahmen von einem Festival, was jetzt zum Beispiel auch in diesem Fall mit einem Länderschwerpunkt Ukraine stattfindet, dass es da nicht möglich ist, das zu kombinieren, also das fand ich oder das war mir total bewusst.
Also war der Eindruck, den ich hatte, dass der Fall Wiesbaden so eine Zäsur für Kunst aus Russland beziehungsweise / aus der Ukraine ist, das sehen Sie nicht so, sondern glauben, dass es mit der Diplomatie einer Festivalführung und ihrem Gespür für die Stimmen aus den jeweiligen Ländern zu tun hat, vor allen Dingen.
Ja, finde ich schon. Und natürlich haben auch wie das Ukrainian Cultural Institute, und natürlich gab es auch Petitionen, natürlich gab es schon viele Stimmen und Aufforderungen, Wünsche von ukrainischen Künstlern. Versucht bitte uns jetzt nicht zu kombinieren, sondern gebt uns jetzt den Raum, oder wenn ihr mit uns arbeiten wollt, dann entscheidet euch jetzt beim Festival für uns. Also das mich wundert das überhaupt nicht.
Birgit Lenger ist die Leiterin des Festivals Radaost, das am 8. März beginnt. Ich danke Ihnen schön und wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Danke sehr.
Tschüss. Ciao. Ja, ciao.
Mit dem Gendern ist das so eine Sache. Die einen wollen viel Sensibilität, den anderen sind Differenzierung zu viel. Der Bürgermeister eines Vororts von Paris hat gerade deutlich gemacht, wo im Französischen Fallstricke lauern. Denn er wollte aus dem Bezirk Pantin eine Pantine machen. Dafür erntete er viel Häme. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Über die französische Diskussion um das Gendern berichtet Eberhard Spreng.
Die Sprache soll weiblicher werden. Und sie soll wenigstens wieder so weiblich werden, wie sie in ihrer Geschichte einmal war. Eine der Vorkämpferinnen dieser Sprachrenaissance ist die Linguistin Julie Neveu von der Sorbonne. Im 17. Jahrhundert wurde eine Maskulinisierung der französischen Sprache betrieben. Die Gründung der Académie Française 1635 spielt dabei eine wichtige Rolle. Und Philologen wie Claude Vaugelas, der in seinen Anmerkungen zur französischen Sprache festlegte, dass das Maskulinum das noble Genus ist und daher Priorität vor dem Femininum haben soll. Es geht um eine typisch französische Grammatikregel. Le masculin l'emporte sur le féminin. Das Maskulinum dominiert das Femininum. Die Regel betrifft die Deklination eines Adjektivs, das in romanischen Sprachen dem Genus des vorangestellten Nomens zu folgen hat. Sagen wir im Deutschen ganz cool die glückliche Frau, der glückliche Mann, geht das im Französischen in Bezug auf das Adjektiv glücklich nicht. Es verändert sich zwischen den Geschlechtern. Die über den richtigen Sprachgebrauch wachende Académie Française dekretierte dereinst, die männliche Form muss Verwendung finden, auch wenn sie in einer Abfolge ansonsten weiblicher Wortformen nur einmal vorkomme. Wie in Frankreich laufen Feministinnen und Feministen auch im Quebec und in Belgien gegen solchen Sprachsexismus Sturm. Sabine Panet, Chefredakteurin der belgischen Zeitschrift Axel, erklärt, was das für das Selbstbild von Grundschulkindern bedeutet. Die kleinen Mädchen, die in der Schule beim Deklinieren lernen, dass das Maskulinum Vorrang vor dem Femininum hat, verstehen sehr wohl, was damit gemeint ist. Und die Jungen in der Klasse wissen das auch ganz genau. Es gibt mittlerweile eine breite Front für die Aussetzung der im 17. Jahrhundert etablierten Regel. An ihre Stelle möchte auch die Historikerin Eliane Viennot den älteren, weitgehend intuitiven Accord de proximité setzen. Man dekliniert nach dem vorangegangenen Nomen in der geschriebenen und der gesprochenen Sprache. Genus und Numerus folgen einfach dem gerade vorangegangenen Nomen. Oder man entscheidet sich, dass ein Begriff in einer Aufzählung ein besonderes Gewicht hat und dekliniert entsprechend. Die vielleicht mächtigsten Argumente für die Rückkehr zum älteren Sprachgebrauch kommen von längst verstorbenen Poeten. Der Klassiker Jean Racine zum Beispiel schrieb traumschöne Verse nach dem nun wieder eingeforderten Accord de proximité.
Française, Français, aidez-moi.
Als Charles de Gaulle seine Bevölkerung 1961 gendergerecht in weiblichem und männlichem Plural ansprach, war das französische Frauenwahlrecht erst 17 Jahre alt. Er ahnte, dass es politisch Sinn macht, Frauen nicht einfach dem generischen Maskulinum zu subsumieren. Er wusste, die Sprache ist Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen, wie der Linguist Bernard Cerchellini betont. Als Historiker seit langem sehen und mit sprachgeschichtlichen Dokumenten gut belegen können, müssen wir mit einem Foucault'schen Begriff einfach die große Einsperrung der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts nennen. Die Sprache beweist das. Bei Laclos ist eine Präsidentin einfach nur die Ehefrau eines Präsidenten. Quasi ein Ehefemininum wird installiert.
Conjugal.
Eine weitere Großbaustelle also der feministischen Sprache form weibliche Berufs- und Ämterbezeichnungen. Auch hier zeigt der Blick in die Geschichte, was den konservativen Sprachwissenschaftlern als Neologismus vorkommt, war früher einmal Teil des französischen Vokabulars, wie Eliane Viennot betont. Professeuse ist ein Wort, das Voltaire benutzte. Man sagte Autrice, Écrivaine, zumindest seit dem 13. Jahrhundert. Man sagte Ambassadrice. Da das Deutsche dem Maskulinum in der Regel einfach nur ein In anhängt, um weibliche Berufsausübung zu markieren, ist Gendern in Deutschland ungleich schematischer und einfacher. In Frankreich werden alle Nomen und Adjektive mit je nach Wortstamm ganz unterschiedlich klingenden Endungen nach Genus und Numerus dekliniert. Heute entsteht daraus allerdings ein Buchstabensalat voller sogenannter Medianpunkte. Er zerhäckselt in Frankreich einzelne Worte gleich mehrfach. Aus Liebe LeserInnen wird Cher ES, Lecteur RIS ES. Das sind zwei Worte mit gleich vier Medianpunkten. So etwas ist mittlerweile überall zu lesen. Die sogenannte Écriture inclusive betrifft die Schriftsprache. Nur ganz Verwegene behaupten derzeit, diese Inklusionsschreibweise fände eines Tages Eingang in die gesprochene Sprache.
Gendern auf Französisch, Thema in der Kultur vom Tag. Erwartung an die Kunstproduktion in Zeiten von Krieg und Unterdrückung. Diesen Titel trug ein Panel in Berlin mit vier Künstlerinnen. Vom Goethe-Institut in Exile für das CTM Festival Musik und Kunst organisiert. Timo Gökçe war für Fazit bei der Veranstaltung. Wer waren, wer sind die vier?
Den Talk moderiert hat Mariana Berezowska. Sie ist Ukrainerin und Kuratorin, Redakteurin und Autorin. Neben ihr saß Anna Krawetz, ebenfalls aus der Ukraine. Sie macht unter anderem Radio und Podcast und ist Soundkünstlerin. Nazanin Nouri hat iranisch-deutschen Background und ist künstlerisch sehr interdisziplinär unterwegs, also arbeitet mit Sounds, Performances und Installation. Die vierte Künstlerin war Diana Asus. Sie ist in der Ukraine geboren, hat dort die meiste Zeit gelebt und hat aber auch einen syrischen Background, also zwei Länder, in denen Krieg herrscht. Auf die Frage, ob ihre Kunst mehr durch die Ukraine oder Syrien beeinflusst wird, hat sie mir Folgendes gesagt. Also momentan beschäftigt sie der Krieg in der Ukraine mehr, weil er aktueller ist, aber es kommt bei ihr immer auf den Zeitpunkt an, denn ihr erstes Video, das sie produziert hat, ist über Syrien gewesen und über den Schmerz, die Angst und darüber, dass sie nicht ins Land reisen konnte, aber letztlich beeinflussen beide Länder ihre Kunst.
Und was machen die vier? Wie sind sie künstlerisch tätig?
Neben den erwähnten Videos sind die Künstlerinnen sehr vielfältig unterwegs, also arbeiten mit verschiedenen Kunstformen und Medien. Anna Krawetz zum Beispiel veranstaltet auf dem CTM-Festival eine dreiteilige Session, die Emergency Rehearsal heißt, also Probe für den Notfall. Und wie der Name schon ein bisschen verrät, geht es darum, sich in einen Notfall während Kriegszeiten hineinzuversetzen. Dazu lädt sie das Publikum in einen Kellerraum ein, den sie extra für die Sessions eingerichtet hat, und bittet die Leute, 3 bis 5 Objekte mitzubringen, die sie mitnehmen würden, wenn sie wüssten, dass sie nicht mehr nach Hause zurück könnten. Und mit dieser Arbeit, die halt aufgenommen wird, möchte sie die Gefühle und Emotionen der Leute, die in dem Keller sind, während Kriegszeiten dokumentieren und auch im Anschluss versuchen, diese Gefühle und Emotionen mithilfe und durch andere zu übersetzen. Ein zweites Beispiel ist die Soundarbeit Female Resistance von Nazanin Nouri. Und die Arbeit ist eine gute Stunde lang und wurde im vergangenen November veröffentlicht. Ja, in dieser Soundarbeit verarbeitet sie die Power und auch den Kampf, der auf den Straßen in Iran quasi herrscht. Aber für diese, wie auch andere Arbeiten, nutzt sie nicht die offensichtlichen Emotionen, die vielen von uns vielleicht einfallen würden, sondern versucht damit eher den Druck oder auch die Taubheit, die in der Bevölkerung herrscht, darzustellen. Und hören wir mal in einen kleinen Ausschnitt rein. Ich finde, bei dem Ausschnitt wird ganz gut deutlich, wie der traditionell klingende Sound in so eine Art Starre und Gefahr übergeht.
Wurde eigentlich deutlich, was der Titel der Veranstaltung genau sagen wollte?
Also für mich hat der Titel zwei Teile. Einmal soll der Titel die Künstlerinnen fragen, inwieweit die Kriege und Krisen ihre künstlerische Arbeit beeinflussen oder aber auch, wie viel sie sich damit in ihrer Kunst auseinandersetzen. Aber auch einen anderen Aspekt, ob durch ihren Background, also ihren Herkunftsländern, von außen erwartet wird und der Druck entsteht, sich mit den Kriegen und Krisen in ihrer Kunst zu beschäftigen.
Haben die Künstlerinnen aus der Ukraine eigentlich dieselben Erwartungen wie ihre beiden Kolleginnen aus dem Iran und vor allen Dingen eben mit den syrischen Wurzeln, auch wenn es da auch ukrainische Wurzeln gibt, obwohl die politische Situation sich ja doch sehr voneinander unterscheidet?
Also Erwartungen empfinden alle eher nicht, aber auf jeden Fall den Drang, den Krieg oder die Krisen in ihrer Kunst zu verarbeiten. Also sie sehen sich momentan noch eher, das haben sie gesagt während der Panel-Diskussion, als Aktivistinnen und nicht so sehr als Künstlerinnen mehr. Und auch die Wahl, ihre Kunst über den Krieg und die Krisen recht abstrakt zu halten, so wie wir das gerade zum Beispiel in dem Soundbite gehört haben, eint die vier Künstlerinnen. Und sie erklären das damit, dass es für sie eben auch emotional sehr schwer ist, darüber zu sprechen. Und doch noch etwas anderes haben die Arbeiten von allen gemeinsam, verrät mir Nazanin Nouri.
Das ist definitiv der Konsens. Bei uns geht es vor allem darum, Empathie fühlen zu lassen oder Empathie zuzulassen oder generell Räume zu schaffen, die Empathie ermöglichen, weil man Dinge verstanden hat.
Ja, und für sie bleibt diese Kunst auch nicht auf eine Region beschränkt, sondern ist universell und auch überall in der Welt gültig.
Konnte das Publikum eigentlich Fragen stellen oder wurde ausschließlich zugehört?
Das Publikum konnte vor Ort und auch online Fragen stellen und es kamen tatsächlich auch sehr viele. Ich pick mal eine raus. Und zwar hat eine Zuhörerin gefragt, was denn momentan das Wichtigste sei, was jetzt getan werden kann. Und die Moderatorin Mariana Berezowska hat selber darauf geantwortet und meinte tatsächlich zuhören. Also die möchte gerne, dass die Leute, die ihre Kunst konsumieren, einfach den Leuten zuhören und den Leuten, die von Krieg oder den Krisen betroffen sind, deren Emotionen ernst nehmen. Und auch rief sie die Kuratorinnen und Kuratoren und auch die Kunsträume dazu auf, auch langsam wieder mehr Raum und Zeit für nicht kriegs- und krisenrelevante Kunst zu geben, um die Traumata von den Künstlerinnen und Künstlern quasi, damit sie die überwinden können. Und sie denkt da schon an die Post-War-Time, also die Zeit nach dem Krieg.
Gab es darüber hinaus noch etwas ganz besonders Bemerkenswertes für Sie?
Also ich fand, es gab nicht den einen Aspekt, der für mich bemerkenswert war. Ich fand vor allen Dingen beeindruckend waren die vier Künstlerinnen selber, die auf der Bühne saßen und ja trotz der momentanen Situation, die sie selber oder ihre Familien und Bekannten erleben und durchmachen, immer noch einen klaren Kopf zu haben scheinen. Und zweitens fand ich auch sehr bemerkenswert, dass sie trotz dieser Situation, die kräftezehrend und emotional ist, ihren Humor und auch teilweise ihren Sarkasmus nicht verloren haben. Und dieser blitzt an der einen oder anderen Stelle sogar auch mal auf.
Timo Gökçer über Erwartungen an die Kunstproduktion in Zeiten von Krieg und Unterdrückung. Eine Gesprächsrunde mit vier Künstlerinnen heute Abend in Berlin. Weiter geht's jetzt mit Bettina Ritter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der russische Journalist Alexander Nevzorow ist von einem Moskauer Gericht in Abwesenheit zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er wurde der Verbreitung von Fake News über die russische Armee für schuldig befunden. Die russischen Behörden hatten im vergangenen Jahr ein Verfahren gegen Nevzorow eingeleitet, weil er in sozialen Medien die russischen Streitkräfte beschuldigt hatte, absichtlich ein Entbindungskrankenhaus in der ukrainischen Stadt Mariupol beschossen zu haben. Die russische Regierung hatte dies damals dementiert. Sollte Nevzorow jemals nach Russland zurückkehren, müsse er seine Strafe in einer Strafkolonie verbüßen, teilte das Gericht mit. Nevzorow, dessen YouTube-Kanal fast 2 Millionen Abonnenten hat, bezeichnete die Ermittlungen als lächerlich. Die Ruhrkunstmuseen zeigen sich besorgt über die Zukunft des Marler Skulpturenmuseums. Die Direktorin des Dortmunder Museums Ostwall, Regina Selter, und der Direktor des Essener Museum Volkwang, Peter Gorschlüter, kritisieren in einem offenen Brief Ratsentscheidungen der Stadt. Diese entzögen de facto dem Skulpturenmuseum Marl die Existenzgrundlage, schreiben sie. Ende vergangenen Jahres waren Gelder nicht genehmigt worden, die den Umzug des Museums gesichert hätten. Seitdem befindet sich das Museum übergangsweise in einer Schule. Die Ruhrkunstmuseen appellieren in ihrem offenen Brief an den Bürgermeister und den Rat der Stadt Marl, einen neuen Beschluss herbeizuführen. Die Zukunft des Skulpturenmuseums Marl müsse für die Stadt und Region gesichert werden. Die Leipziger Buchmesse veranstaltet in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Buchhandelstour in 12 Städten. Bis zum Start der Buchmesse finden mehrere Veranstaltungen mit Autorinnen und Autoren im stationären Buchhandel statt, wie die Leipziger Buchmesse mitteilte. Die Auftaktveranstaltung beschäftigt sich demnach am 9. März in der Chemnitzer Buchhandlung Lessing und Company mit dem Thema 1923, ein Schicksalsjahr wird 100. Gäste sind die Autoren Jutta Hoffritz und Christian Bormarius. Buchmessendirektor Oliver Zille sagte, hinter der Tour stehe der Gedanke, dass Buchhandlungen Orte seien, die Vielfalt feierten. Der Frühjahrstreff der Buchbranche findet Ende April in Leipzig statt. Der erstmals vergebene Medienpreis für Sprachkritik geht an den Sprachkolumnisten Harald Martenstein. Das teilten die Gesellschaft für deutsche Sprache und die Hans-Oehlschläger-Stiftung in Wiesbaden mit. Martenstein zähle seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Kolumnisten in Deutschland, urteilte die Jury. Verliehen wird der Preis bei einem Festakt am 25. März in Wiesbaden.
Er war Andrew Beckett in Philadelphia, Forrest Gump und der Soldat James Ryan, Tom Hanks. Ab morgen ist er in den deutschen Kinos ein Mann namens Otto.
Nein! Stopp! Raus aus dem Wagen! Steigen Sie aus!
Tut mir leid.
Wie sind Sie nur bis jetzt durchs Leben gekommen, ohne einen Anhänger einparken zu können? Mein Gott, ein Hund mit nur einer Vorderpfote und grauem Star hätte das besser hinbekommen. Und ein Automatik, was soll's? Was soll das denn schon wieder?
Das ist der Sensor. Der Anhänger ist zu nah am Auto. Deswegen piepst er dauernd. Aber die Sache... Okay.
Hallo.
Hallo?
Wie heißt du?
Otto.
Otto?
Otto. O-T-T-O.
Ich bin Abby. O-T-T-O.
Ein Mann namens Otto, einer der Filme der Woche von Jörg Taschmann. Was für eine Type spielt Tom Hanks diesmal?
Man hat es ja schon ein bisschen gehört.
Ein ganz kleines
Er ist ein absoluter Griesgram vor dem Herrn, wohnt in so einer Reihensiedlung und kontrolliert immer, ob die Leute, mit denen er da so zusammenwohnt, das tun, was sie tun sollen. Fischt zum Beispiel immer den Müll richtig. Also wenn man dann in die falsche Tonne was geschmissen hat, dann mit so einem spitzen Gerät fischt er das dann da so raus. Und überhaupt hat er an jedem und allem etwas auszusetzen, ob die Parkschranke runter ist oder auch nicht. Und wird gerade auf der Arbeit verabschiedet. Er geht in Rente und kauft sich ein Seil im Baumarkt und mit diesem Seil will er sich eigentlich das Leben nehmen, aber das Leben kommt dann anders. Plötzlich klingelt's und die wir gerade hier schon gehört haben, diese mexikanischen neuen Mieter stehen dann plötzlich bei ihm vor der Tür. Und so langsam wird aus diesem Griesgram dann ein Mann, der durchaus noch zur Empathie fähig ist.
Diese Geschichte, bei der Mark Foster Regie führt, erinnert mich ein bisschen an Filme von Clint Eastwood, dem Älteren.
Interessanter Vergleich, aber Clint Eastwoods Filme, die, in denen er dann solche Figuren spielt, sind dann glaubwürdiger. Da ist die Verwandlung eben nicht so schnell und es wird auch nicht so Hollywood-mäßig sentimental. Ich habe gar kein Problem damit, wenn Filme sentimental werden. Ich habe dann aber ein Problem damit, wenn ich so ein bisschen manipuliert werde. Also wenn es alles darauf hinzielt, dass es ja alles wieder gut wird. Also wenn sich so eine gewisse Oberflächlichkeit oder Süßlichkeit einschleicht und davon ist dieser Film leider nicht ganz frei. Also es ist schon vollkommen klar, dass diese Figur von Otto nicht so bleiben wird, wie wir sie zum Anfang sehen und dass er eine Wandlung durchmachen wird. Dann ist es ein bisschen sehr klischeehaft, wie gutherzig dann diese mexikanische Einwandererin ist, die schon seit ein paar Jahren natürlich auch in Amerika lebt und wie süß ihre Töchter sind. Also insofern fühle ich mich da schon ein bisschen manipuliert. Also das ist schon wirklich Hollywood. Das ist gemacht, um das Publikum zu versöhnen. Das ist ein Feel-Good-Movie, wie man so schön sagt. Man soll danach sich gut fühlen, wenn man aus dem Kino kommt. Und es ist eben auch ein Remake. Das Original ist ein schwedischer Film. Und warum macht man Remakes? Wenn man auf Nummer sicher gehen will, dass Erfolge, die woanders schon Erfolge waren, dann vielleicht auch in Amerika Erfolge werden.
Und hat das Zeug trotzdem alles, was ein Blockbuster braucht, um das Publikum in Scharen wieder in die deutschen Kinos zu bringen?
Interessanterweise habe ich den Film mit Publikum gesehen in einer Preview. Die war ordentlich gefüllt. Die Leute haben sich sehr amüsiert. Also ich habe schon gemerkt, dass das wirklich auch ein Publikumsfilm ist. Es ist ein Film, der auf Nummer sicher geht. Es ist ein Film, der es in Amerika doch so halbwegs geschafft hat, ein Erfolg zu werden. Aber anders als früher, wo vielleicht ein Film mit Tom Hanks gleich mal nach 2 Wochen über 100 Millionen Dollar eingespielt hat, hat der jetzt so nach 4, 5 Wochen mal so 46 eingespielt. Aber er hält sich beständig. Also die Zeiten haben sich ein bisschen geändert für diese Art von Kino. aber es ist einer der wenigen Filme, der jetzt nicht irgendwie ein Marvel-Film ist, ein Superheldenfilm ist, sondern da versucht es Hollywood noch so auf die altmodische Art.
Ein monumentales Fresko, so wird Pacifiction beworben. Albert Serra erzählt über Tahiti, diese Insel, die tatsächlich zu einem Gebiet gehört, das Französisch-Polynesien bis heute genannt wird. Wird da Kolonialgeschichte aufgearbeitet?
Das könnte man glauben, weil am Anfang landet ein Schiff, die Besatzungsmitglieder landen in irgendeinem Nachtclub und es wird viel getuschelt, es wird viel gemunkelt. Am nächsten Tag taucht der Hochkommissar, wie er sich immer noch nennt, so eine Art Honorarkonsul der Franzosen, gespielt von Benoît Magimel, auf und versucht erstmal die Gemüter zu beschwichtigen, weil die Polynesier gehört haben, dass in diesem Schiff sozusagen auch Soldaten sind, die dafür zuständig sind, dass die Atomversuche wieder aufgenommen wurden, die da 30 Jahre in der Tat stattgefunden haben. Und die es seit über 20 Jahren eben nicht mehr gibt. Insofern schwingt da gleich mal sowas Politisches mit. Aber der Film zerfasert sich dann so ein bisschen. Und was ich jetzt so erzähle, klingt viel linearer, als wie dieser Film ist. Man muss sich diesen Film viel mehr als eine Aneinanderreihung von Stimmungen, von Bildern, surrealen Fresken vorstellen. Und ich glaube, am besten ist man, wäre da gar nicht so nüchtern in dem Film, sondern würde selber irgendwie sich sowas einwerfen, weil das mehr wie so ein filmischer Trip wirkt, in dem die Handlung an sich zweitrangig bleibt.
Also kommen dann da auch traumhafte Bilder von Tahiti? Oder wie darf ich mir das des Weiteren vorstellen?
Also vieles spielt in der Nacht, viele Figuren sind ein bisschen zwielichtig. Es geht dann schon auch um kriminelle Handlungen. Dieser Hochkommissar, der versucht irgendwie noch seine Macht zu halten, die er nicht mehr hat. Also da wird wahnsinnig viel mit Anspielung gearbeitet. Es werden sehr viele Handlungsebenen geöffnet, aber nicht weiter geschlossen. Man muss sich das vorstellen, als hätte man ein überdimensionales Puzzle, weiß ich nicht, 5000 Stück, aber am Ende könnten es nur 1000 werden, also kann das nichts Ganzes ergeben. Das wäre alles in Ordnung, wenn er nicht so unendlich lang wäre. Der dauert nämlich auch noch 165 Minuten.
Das ist
und
üblich.
Man wünscht sich natürlich als Zuschauer immer, das würde sich in irgendeiner Form noch auflösen, tut es dann aber nicht. Sodass sich dann doch irgendwie eine gewisse Frustration da einschleicht, weil der Film hat schon was. Man folgt dem durchaus interessiert, aber irgendwie ist es mir dann doch zu kunstgewerblich geworden und da bleibt auch nicht viel von übrig, außer diese etwas diffuse Stimmung irgendwie gar nichts verstanden zu haben.
Jörg Taschmann über seine Filme der Woche, Ein Mann namens Otto und Pacifiction ab morgen im Kino Ihres Vertrauens. Und wir haben noch einen neuen Film. Pepe Dankert, er hat ein Porträt gemacht und zwar von Daniel Richter. Simone Reber berichtet, bevor dieser Film morgen in die Kinos kommt, wie der Dokumeister den gerade 60 Jahre alt gewordenen Maler lebt und was er daraus gemacht hat.
Die beiden Vögel stehlen dem Künstler fast die Schau. Die zwei lebhaften Grünzügelpapageien in den Südseefarben der Expressionisten flattern durch das Atelier, setzen sich dem Maler auf den Kopf und antworten vergnügt auf jedes Pfeifen. Für den Film sind die Papageien ein Segen, denn der künstlerische Prozess ist eher intim, fast lautlos und nur schwer zu bannen. Der Regisseur Pepe Dankwart kannte Daniel Richter schon vor dem Dreh. Das freundschaftliche Verhältnis war für ihn Voraussetzung für das Gelingen.
Das sind ja alles Weitwinkelaufnahmen, das heißt, man muss auch nahe an den Künstler. Und die Bewegungsabläufe festzuhalten, haben die Kameraleute, die beiden, die ich hatte, natürlich dann auch mitbekommen. Diese geschwungenen Kurven, Bögen, Striche, die gezogen werden, die dann antizipiert werden von der Kamera und nicht nur nachgezogen wird. All solche Sachen machen natürlich dann auch die filmische Qualität dieses Dokumentarfilms aus.
Im Verlauf des Films ist die Entstehung einer Serie mit Gemälden zu erleben, für die dem Künstler eine Postkarte aus dem Ersten Weltkrieg als Vorlage diente.
Die Tristesse dieser Postkarte, aber auch das Surreale daran, das hat mich irgendwie getriggert,
sagt Daniel Richter. Seine Malerei übersetzt die Fotografie von zwei Kriegsversehrten mit Krücken in energiegeladene Bewegungsbilder auf hellgelbem Grund. Denken in Farbe nennt er seine Arbeit, die an die Kunst der Neuen Wilden erinnert.
Eigentlich transformiere ich gewissermaßen ein trauriges Image in hoffentlich moderne Malerei. Also Kunst als Reich der Freiheit, kann man das so sagen, klingt mittlerweile sehr romantisch und altbacken, aber ist für mich eigentlich der wesentliche Antrieb, Künstler zu sein.
Der behutsame Film von Pepe Dankwart geht sehr rücksichtsvoll mit dem Künstler und seinem Werk um. Erhellend sind kurze Blicke auf die Plattencover für Richters Label Buback, eher unsensibel benannt nach dem Generalbundesanwalt, der 1977 von der RAF ermordet wurde. Das strenge quadratische Format der Cover setzt Richters Entwürfe unter Spannung. Diese Verdichtung fehlt seinen Gemälden mitunter.
Das sind einfach zwei verschiedene Bereiche. Der Bereich T-Shirt, Plattencover, Demonstrationsaufrufgestaltung ist gebunden an einen Auftrag und limitiert durch klare Vorgaben. Und die Malerei ist was ganz anderes. Die Malerei ist der Versuch, möglichst frei zu arbeiten und mit sich und seinen Überlegungen ohne eine Verpflichtung der Verständlichkeit zu arbeiten.
Im Film noch befremdlicher als in der Realität wirkt der Gegensatz zwischen dem politischen Gehalt der Kunst und den kapitalistischen Regeln. Dankwart beobachtet die Versteigerung von Richters Gemälde Tarifa aus dem Jahr 2001. Es zeigt eine Gruppe Flüchtlinge, die versuchen, im Schlauchboot die spanische Küste zu erreichen. Das Bild gehörte zuletzt einem englischen Ehepaar. Bei der Auktion wechselt es für über 1 Million Euro die Besitzer.
Der Unterschied zu anderen Formen des Besitzes ist, dass mein Kunstwerk nicht zerstören darf. Das ist tatsächlich etwas, was das Gesetz vorschreibt. Ich kann kein Kunstwerk kaufen, um es zu vernichten. Aber ich muss es nicht zeigen, nicht leihen, ich kann es in den Safe legen, ich kann es auch einfach verrotten lassen, aber ich darf es nicht vernichten.
Für den Regisseur Pepe Dankwart waren vor allem die Unterschiede zwischen der Filmwelt und der Kunstwelt überraschend.
Man merkt viel mehr Geld in der Kunst, man merkt dort auch mehr das Merkantile. Die einen sind so Feierhasen, die anderen feiern auch um den Wert dessen, was sie dort ausstellen, zu unterstreichen.
Bei den Vernissagen tritt Daniel Richter denn auch in gestreiftem Hemd und Sakko auf. Hin und wieder ist seine schöne Frau im Bild zu sehen, die Fotografin Hanna Putz. Aber Pepe Dankwart nutzt wenig die Reibungsenergie zwischen der ruppigen Kunst und dem geschmeidigen Markt. Beim Zuschauen fehlt die Außensicht. Zu Wort kommen wohlgesonnene Weggefährten wie Jonathan Mese, Tal R. und der Sammler Harald Falkenberg. Einzig Max Hollein, Direktor des New Yorker Metropolitan Museum, streut ein Korn Salz, wenn er Daniel Richters Malerei als enervierend bezeichnet.
Ich bin über jede Bemerkung zu meiner Malerei dankbar. Und ich glaube, was er damit meint, ist, dass es anstrengend ist. Früher habe ich das nicht verstanden, als ich jünger war, dass meine Bilder tatsächlich also schon ein bisschen anstrengend sind. Die verbreiten schon, glaube ich, einen gewissen Stress. Das hat sich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen gelegt. Aber ich glaube, das ist das, was er meint, dass die tatsächlich Bilder sind von einer gewissen Aufdringlichkeit. Das sind stressige Bilder.
Man wüsste gerne mehr über diesen Stress, über den Spagat zwischen politischem Ausdruck und künstlerischem Ehrgeiz. Stattdessen baut der Film an der abgeklärten Gestalt des Künstlers. Da hat das Kino noch zu viel Respekt vor dem uralten Medium der Malerei.
Daniel Richter, der Dokumentarfilm von Pepe Dankwart, auch eher ein neuer Kinofilm. Die frischen Zeitungsfeuilletons hat jetzt Arno Orzesek. Auch in seiner Kulturpresseschau geht es um den Tahiti-Film. Aber er beginnt 10.000 Kilometer entfernt.
Bevor wir die Wochenzeitung der Freitag und die Zeit aufschlagen, zunächst einige Schlaglichter auf Lesenswertes in anderen Blättern. In der Tageszeitung heißt es: Zwei Aktivist-Sternchen innen der letzten Generation sollten zu einer Gerichtsverhandlung, nachdem sie eine Straße blockiert hatten, doch statt dem Prozess beizuwohnen, flogen sie nach Bali. Dürfen Klimaaktivist-Sternchen innen in den Urlaub fliegen? Susanne Schwarz, zuständig für Pro, tadelt die Heuchelei derer, die Blockierer der Heuchelei zeigen. Hämisch auf Klimaaktivist-Innen zu zeigen, folgt einem Reflex zur Gewissensberuhigung. Dario Schrimkus gibt Kontra. Wer Kritik am Autofahren übt und Straßen blockiert, macht sich unglaubwürdig, wenn er seinen Urlaub auf Bali verbringt. Apropos Urlaub. Unter dem Titel Sonne, Süden, Sündenfall erhebt Gerd Rebhandel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Albert Serras Pacifiction zum Meisterwerk und rechnet es der Gattung politische Kinotraumgroteske zu, während die Süddeutsche Zeitung eine Halluzination in der Südsee gesehen hat. Der Schönheit Tahitis verfallen, aber ganz ohne Exotismus. Das kann nur der Filmemacher und Dokumentarteilnehmer Albert Serra. Pacifiction ist ein Triumph, jubelt Philipp Stadelmeier. Um sonnig zu bleiben, in dem Artikel Der Strand der Dinge bespricht Cornelia Jebens in der FAZ sachlich ironiefrei die Netflix-Serie Pamela – Eine Liebesgeschichte. Es geht um Pamela Anderson und die Männer, darunter die 4 Ex-Ehemänner. Entfernt passend dazu konstatiert Marie-Louise Goldmann in der Tageszeitung Die Welt, Immer häufiger blicken junge Autorinnen auf ihre schlechten Beziehungserfahrungen zurück und fragt, was hat es mit dem Trend auf sich? Wohlgemerkt, Autorinnen wie Kristin Rupenian in Cat Person oder C.J. Hauser in Kranichfrau beklagen keinen sexuellen Missbrauch, sondern subtile Vorkommnisse. Goldman charakterisiert ihre Literatur unter dem Titel »Weibliche Bedürfnisscham« als ehrliches, offenes Nachdenken über die eigene, strukturelle oder individuelle Komplizenschaft. Höchste Zeit für die Zeit. Thomas E. Schmidt erklärt, warum die Beziehung zwischen dem Moderator Luis Klamroth und der Aktivistin Luisa Neubauer so argwöhnisch beäugt wird. Dass Leute sich paaren, die das Privileg genießen, Interessen durchzusetzen und Meinungen zu machen, dass die Mächtigen anscheinend in einer geschlossenen Blase leben, übt eine geradezu demoralisierende Wirkung auf Außenstehende aus. Vorurteile werden bestätigt. Die Elite liebt sich, nur noch sich. Neubauer und Klamroth wollen ja als unmittelbar erscheinen und nicht als Funktionäre. Das heißt, jung, nahbar, ganz für ihre Sache brennend, grundgut, sympathisch, verletzlich und so weiter. Die echte Liebe, sagen sie, könne keine Interessen haben oder nur lautere. Und gerade das wird umso weniger geglaubt, je penetranter sich das Private in den Vordergrund der Selbstdarstellung schiebt. Thomas E. Schmidt in der Zeit. In der Thomas Assheuer, rhetorisch brillant wie immer, ein Buch des FAZ-Redakteurs Patrick Banas lobt. Es heißt »Die Wiederkehr, die AfD und der neue deutsche Nationalismus«. Banas ist ein freier Geist. Sein gelegentlich aufblitzender Anarchismus wirkt wie eine kontrastive Wohltat im Vergleich zu all den Schreibkräften, deren Beobachtertätigkeit sich darin erschöpft, Gutmenschen schlecht zu reden und woke Linke zum Teufel zu wünschen. Gemeinhin mag Banas keine Alarmisten. Er findet sie unoriginell. Und doch verfasst er alarmiert ein ziegelsteindickes Buch über die AfD und nennt sie lebensgefährlich. Zitat, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik gehört zum parlamentarischen Spektrum eine revolutionäre Partei, die es auf den Umsturz der bestehenden Ordnung abgesehen hat. Unterdessen erklärt der Schriftsteller Viktor Jerofejew, wie Putin mit dem Kampf gegen die LGBTQ-Bewegung den Krieg in der Ukraine gewinnen will. Aber lesen Sie bitte selbst. Wir müssen zum Ende kommen, hatten allerdings am Anfang versprochen, den Freitag zu zitieren. Und wir halten unser Versprechen. In Björn Hayes ganzseitigem Loblied auf die Dramatikerin Rebecca Kriecheldorf sticht uns die Parole ins Auge, bitte mehr blödeln. Sie steht unter der Überschrift, Ernst sein ist nicht alles.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Ozzesek. Das war Fazit mit Gabi Wuttke.